Schön, euch zu sehen. Ich begrüße alle herzlich, auch euch, die ihr zuschaut. Leopold hat gesagt vom Geschenk des Heiligen Geistes. Wenn du an das Wirken des Heiligen Geistes denkst, was kommt dir in den Sinn? Also du musst jetzt nicht laut antworten, aber wenn du an das Wirken des Heiligen Geistes denkst, was kommt dir so zack, spontan als erstes in den Sinn? Ja, könnt ihr einfach mal behalten, was euch in den Sinn kommt für euch. Wir kommen heute in Kapitel 16 an vom Johannesevangelium und da fasst Jesus zusammen, was der Heilige Geist macht, was seine Aufgaben sind. Und dieses Wirken ist so genial, dass Jesus sagt, es ist sogar besser, wenn ich zum Vater gehe und ihr dann den Heiligen Geist habt. Das müssen wir mal geben. Es ist besser, wenn wir den Heiligen Geist haben, als wenn Jesus noch auf der Erde wäre. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, du hättest zur Zeit Jesu gelebt. Vielleicht in Philippi, einer Stadt nördlich in Jerusalem, nördlich von Israel. Ganz unerwartet kommst du in ein Gespräch über den Glauben und du erzählst voller Freude, was du mit Jesus erlebt hast, hast. Aber du hast so das Gefühl, deine Worte prallen irgendwie ab. Die andere Person hört zwar zu, aber irgendwie scheint es, sie es nicht zu verstehen. Und du denkst, boah, wie gut wäre das, wenn diese Person jetzt selber Jesus sehen würde und erleben würde, seine Autorität, seine Weisheit. Und dann kommt dir in den Sinn, dass du gehört hast, Jesus ist gerade in Jerusalem. Und du überlegst, okay, jetzt könnte ich nach Jerusalem gehen mit dieser Person, aber das dauert ungefähr 5 Tage. Ah, der kam da vielleicht nicht mit. Vielleicht könnte ich gehen nach Jerusalem, Jesus holen nach Philippi und dauert aber 10 Tage. Vorausgesetzt, Jesus kommt wirklich mit und vorausgesetzt, Jesus ist überhaupt noch in Jerusalem und er ist nicht schon weitergezogen. Also das Ganze ist ziemlich schwierig. Und deshalb sagt Jesus, es ist gut, wenn ich zum Vater gehe, denn dann werde ich den Heiligen Geist, dieses Geschenk senden und der Heilige Geist wird dann in jedem von uns wohnen. Jedem, der in seiner Mannschaft mit dabei ist, jedem, der Jesus nachfolgt, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Und das ist so etwas von genial. Und jetzt erläutert er in Kapitel 16, was denn so die Haupttätigkeiten des Heiligen Geistes sind. 2-mal wird erwähnt, dass er unser Beistand ist. Der Heilige Geist ist unser Beistand, unser Helfer. Und beim ersten Kapitel 16, Vers 8, sagt er, er ist der Beistand, in dem dass er uns die Augen öffnet für Sünde, für Gerechtigkeit und für Gericht. Und dann in Vers 13 wird gesagt, er ist auch der Beistand, der uns in die ganze Wahrheit leitet, uns zukünftige Dinge offenbart und Jesus verherrlicht. Und das sieht dann im Überblick so aus. Also Jesus schildert zuerst diese beiden Aspekte. Er ist unser Beistand, um die Augen zu öffnen für Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und er ist unser Beistand, der uns leitet in die Wahrheit, der zukünftige Dinge offenbart und der Jesus verherrlicht. Und am Schluss kommt unser Teil, was wir tun sollen. Wir sollen bitten. Soweit der Überblick. Beginnen wir beim ersten. Vers 8. Der Heilige Geist, wenn er kommt, sagt Jesus, wird er den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Wenn der Heilige Geist die Augen öffnet, heißt es nicht unbedingt, dass die Person dann das auch tut, darauf eingeht, ihr Leben ändert. Der Heilige Geist zwingt niemanden. Der Heilige Geist deckt einfach auf. Er überführt, wie es auch in manchen Übersetzungen heißt. Er macht klar. Aber was dann der Mensch daraus macht, das ist seine Verantwortung. Und der erste Job ist eben, dass der Heilige Geist uns überführt von Sünde. Nicht gerade attraktiv. Wer von uns will schon gerne auf seine eigenen Sünde angesprochen werden? Also eigentlich hat der Heilige Geist einen blöden Job. Aber er macht es aus Liebe zu uns. Und bei Sünde denken viele als erstes an schlechte Taten. Aber was darunter genau zu verstehen ist, sagt Jesus in Vers 9. Die Hauptsünde sind nicht Taten, sondern dass wir nicht an ihn glauben. Die eigentliche, die Wurzelsünde ist unser Unglaube, unser Misstrauen gegenüber Gott. Also ich kann in den Augen von anderen Menschen der beste, moralischste Mensch sein, der mit der weißesten Weste. Aber wenn ich nicht glaube, ist das aus Gottes Perspektive Sünde. Ich bin verloren. Im Alten Testament gebraucht Gott dazu ein eindrückliches Bild in Jeremia. Das sagt er in Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen und sich überall Zisternen gebaut, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Also die erste Sünde, die Hauptsünde ist, die Quelle zu verlassen, weil wir das glauben, dass es nicht genügt, dass Gott nicht wirklich Wasser gibt. Und daraus entstehen dann die Tatensünden, nämlich, ja, dass ich meinen Durst irgendwo anders stillen will. Das sind Folgesünden. Dass ich zum Beispiel irgendwo so zuverlässig arbeite, damit ich vor anderen gut dastehe und ich so meinen Durst nach Anerkennung stillen kann. Oder dass ich esse, aber um mich zu trösten. Oder dass ich Dinge kaufe, um mich abzusichern oder um glücklich zu sein. Also die Sünde ist dieser Vertausch, wo ich die Quelle verlasse, Gott verlasse und irgendetwas eintausche mit einem Götzen. Und selber merkt man das aber oft gar nicht. Man ist so gewohnt an das falsche Verhaltensmuster, dass man das gar nicht sieht. Deshalb ist der Heilige Geist da. Deswegen schickte Gott den Heiligen Geist, um uns aufzuzeigen, um uns die Augen zu öffnen. Hey, das sind Pseudoquellen, wo du jetzt gerade dran bist. Die können den Durst nicht stillen. Du versündigst dich. Du machst dich schuldig, weil du durch deinen Unglauben Gott beleidigst und sagst, hey, du genügst nicht. Die zweite Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er uns die Augen öffnet für Gerechtigkeit. Vers 10. Er wird der Welt die Augen auftun über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Was hat jetzt das mit Gerechtigkeit zu tun, wenn Jesus zum Vater geht und wir ihn nicht mehr sehen? Das ist nämlich hier die Begründung. In Gethsemane bittet Jesus den Vater, wenn es irgend möglich ist, soll dieser Kelch bei ihm vorübergehen. Den Kelch trinken bedeutete nämlich, die Sünden zu trinken. Alle Sünden, die je gemacht wurden und die gemacht werden, sollte Jesus trinken, in sich aufnehmen, einverleiben, zu seiner eigenen Sünde machen. Jedes Misstrauen gegenüber Gott, also jedes Quelle verlassen, sollte jetzt Jesus zu seiner Tat machen. Und jede Folgesünde, jede Tatsünde sollte Jesus zu seiner Sünde machen. Jeden Missbrauch, jede Gemeinheit. Das sollte Jesus zu seiner eigenen Tat machen und dann am Kreuz sterben, stellvertretend für uns. Was für ein Horror! Ich glaube, es ist vor allem diese erste Sache, die Jesus ein Gräuel war. Die erste Sünde, die Wurzelsünde. Gott die Quelle zu verlassen. Aber dann eben auch alle Tatsünden. Aber er war bereit. Er war bereit und starb am Kreuz, stellvertretend für uns. Und dann lag er tot im Grab. Er konnte nichts mehr tun. Und die Jünger waren entsetzt. Die Hoffnung war dahin. Ja, was sollen wir? Der Messias ist tot. Bis Gott, der Vater, ihn 3 Tage später auferweckte. Das konnte nämlich der Sohn nicht von sich aus. Und das war der Beweis, der Vater, Gott im Himmel, hat dieses Opfer, diese Stellvertretung anerkannt. Das ist unser Beweis, es funktioniert, wenn wir zu Jesus kommen, ist wirklich Vergebung möglich. Und deshalb ist das hier die Begründung. Die Auferstehung, dass Jesus zum Vater gegangen ist, der Beweis dafür, dass wir durch ihn gerecht werden können, durch Jesus. Und der Heilige Geist öffnet uns die Augen für diese Tatsache, dass wir in Jesus Rettung haben können. Zu Beginn fragte ich, was kommt dir in den Sinn, ganz spontan, wenn du an das Wirken des Heiligen Geistes denkst? Und ich gratuliere all denen, die als erstes gedacht haben, ja, er öffnet die Augen für meine Sünden. Oder die gedacht haben, ja, er öffnet meine Augen für die Erlösung. Wenn der Heilige Geist nämlich in diesen beiden Dingen nicht gewirkt hätte, bei uns, wäre niemand von uns überhaupt hier, wäre niemand zum Glauben gekommen. Ich glaube auch, das ist der Grund, weshalb Jesus in Matthäus 12, 31 so knallhart ist, wenn es darum geht, wenn jemand gegen den Heiligen Geist lästert. Ich lese das, Matthäus 12, 31. Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch im zukünftigen. Also der Heilige Geist ist der, der uns überführt, die Augen öffnet für Sünde und für den Weg aus der Sünde. Und wenn jetzt jemand diese Stimme blockiert, ja, dann wird die Person keine Sündenerkenntnis haben. Sie wird auch keine Erkenntnis haben über Jesus. Sie blockiert es und sie wird nicht Jesus annehmen. Und sie wird für ewig verloren sein, für ewig getrennt von Gott. Und wenn du Jesus nicht nachfolgst, gibt es 2 Gründe. Entweder hat dir der Heilige Geist die Augen nicht geöffnet für deine Schuld und für Jesu Erlösung, oder du blockierst den Heiligen Geist. Und deshalb lass ihn zu dir reden. Und wir alle, die wir uns für Jesus Christus entschieden haben, wir sind ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist in uns wirkte und genau diese beiden Sachen geschenkt hast. Erkenntnis unserer Schuld, dass wir nicht genügen vor Gott, und Erkenntnis über Jesu Erlösung. Und dann öffnet der Heilige Geist noch für eine dritte Sache die Augen, nämlich für das Gericht. Und das erklärt Jesus hier auch etwas genauer in Vers 11, dass der Fürst der Welt, also der Teufel, gerichtet ist. Wenn wir das weltweite Geschehen vor Augen haben, was sich da alles zusammenbraut, oder wie viel Elend wir Menschen uns gegenseitig antun, dann verstehe ich alle, die in Ablenkung flüchten, die depressiv werden oder die gewalttätig werden. Aber der Heilige Geist öffnet uns die Augen dafür, dass Satan besiegt ist, dass er nicht das letzte Wort hat, dass Jesus der Sieger ist und das Böse vergehen wird. Und das ist der Grund, weshalb wir, die wir Jesus nachfolgen, wir sagen dem, eine Heilsgewissheit haben. Eine unerklärliche Gewissheit, dass wir nach dem Tod bei ihm sein werden. Die kann man nicht erklären, diese Gewissheit. Das ist eben das Wirken des Heiligen Geistes, dass Jesus Sieger sein wird. Und das ist auch der Grund, weshalb wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, nicht mutlos werden. Weshalb wir Hoffnung haben, obwohl wir wissen, dass wir in Riesenschritten in der Endzeit vorangeschritten sind. Also Jesus Christus ging zum Vater und machte dadurch möglich, dass dieser Beistand jederzeit, nicht nur bei uns, sogar in uns ist und uns in diesen drei Dingen beschenkt. Die Augen öffnen für unsere Sünden, die Augen öffnen, wie wir gerecht werden können, und die Augen öffnet, dass Satan gerichtet ist. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ja, woran kann ich denn erkennen, ob der Heilige Geist in mir wirkt? Und ich möchte das mit einer Skizze verdeutlichen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann wird er, sieht man das? Dann wird er uns die Augen öffnen oder einem Menschen die Augen öffnen, dass Gott heilig ist, dass er vollkommen ist, dass er viel größer ist, als wir denken, und er wird uns die Augen öffnen, dass wir schuldig sind, dass wir vor dieser Heiligkeit nicht bestehen können, auch wenn wir jeden Maßstab dieser Welt bestehen, aber in Relation zu Gott, dass wir nicht bestehen. Und das Zweite, er wird die Augen öffnen für Gerechtigkeit, wie wir gerecht werden können, nämlich durch Jesus Christus, durch diesen stellvertretenden Tod. Er wird die Augen öffnen, dass Jesus die Brücke ist zu Gott. Augen öffnen für unsere Schuld, Augen öffnen für Gerechtigkeit. Wenn ich den Heiligen Geist weiter wirken lasse in meinem Leben, wird der Heilige Geist weiterfahren, mir die Gerechtigkeit Gottes immer größer zu machen, immer mehr seine Heiligkeit, seine Größe deutlich zu machen, und im Gegensatz immer mehr mein Unvermögen, meine Schuld klar machen. Am Anfang, wenn du dich bekehrt hast, hast du vielleicht Jesus dein Lügen oder dein Stehlen oder dein Ehebruch bekannt. Aber jetzt, mit der Zeit, wenn der Heilige Geist weiterwirkt, merkst du, ja, das Fremdgehen, das war ja nur eine Folge. Bei mir war es ja noch viel schlimmer. Das war ja nur die Folgesünde, die Ursünde ist ja noch viel größer. Und du merkst, Hey, die Kluft wird immer größer. Die Kluft zwischen Gott und uns wird immer größer, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen. Weil er immer wieder, immer neu wird die Heiligkeit groß machen und unser Nichtvermögen ihm gegenüber. Aber was er auch machen wird, das Zweite, was hier sagt, er wird die Augen öffnen für Jesu Werk, was er gemacht hat. Das heißt, das Kreuz, was Jesus gemacht hat am Kreuz, wird uns immer tiefer bewusst. Früher dachte ich, okay, dass Jesus für mich gestorben ist, das habe ich schon hunderte Mal gehört. Gibt es noch irgendetwas Neues? Aber mit der Zeit, jetzt merke ich, hey, nein, es ist so eine Tiefe da. Und es wird immer tiefer, es wird immer mehr. Und so macht der Heilige Geist Jesu und die Erlösung immer größer. Das ist, an dem kannst du messen, ob der Heilige Geist in dir wirkt oder nicht. Ganz praktisch. Wenn der Heilige Geist in dir wirkt, wirst du immer barmherziger werden. Immer geduldiger mit anderen. Weil du dir bewusst bist, ja, meine Kluft, die ist gar nicht zu übertreffen. Und du wirst den anderen nicht mehr verurteilen für seine Kluft. Menschen, in denen der Heilige Geist wirkt, werden immer sanftmütiger. Das hat mit Mut zu tun. Wir werden immer mutiger, weil die Größe Gottes, die Größe der Erlösung uns immer mehr bewusst wird, was für ein, sage ich jetzt, großes Jesus in uns wohnt. Und wir werden immer mehr Mut haben und mehr Verantwortung übernehmen, weil uns diese Größe so bewusst wird. Also wir werden aufhören, andere zu verurteilen. Wir werden demütiger, aber wir werden mutiger. Mutiger, weil Jesus in uns so groß ist. Ein drittes Merkmal, wenn der Heilige Geist in uns wirkt, das dritte, was er sagt, uns wird immer mehr bewusst, dass Jesus am Ende siegen wird. Das heißt, wir werden immer weniger Angst haben. Auch weniger Angst vor Dämonen, auch weniger Angst vor Versuchungen, auch weniger Angst vor der Zukunft. Weil der Heilige Geist, das Dritte, uns immer mehr bewusst macht, nämlich dass Satan besiegt ist. Also der Heilige Geist wohnt in uns allen, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen hat. Und er hört nicht auf, die Augen zu öffnen für, wer weiß es noch? Erstes, Sünde. Zweite, Gerechtigkeit. Und das Dritte, Gericht. Und was genial ist, er macht das nicht nur bei uns Christen, er macht das auch bei den Menschen, die es nicht kennen. Also, wenn ich jetzt in Philippi wäre und dieses Gespräch mit jemandem habe über den Glauben, dann muss ich nicht Jesus aus Jerusalem holen. Dann weiß ich, dieselbe Kraft, derselbe Geist, der damals in Jesus war, der ist jetzt in mir. Und ich weiß, der Heilige Geist wird nicht aufhören, bei dem anderen anzuklopfen, die Augen zu öffnen für Sünde, für Gerechtigkeit und für Gericht. Und genau das erlebten die ersten Christen, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Da lesen wir in der Apostelgeschichte 9 eine brutale Zusammenfassung. Die Gemeinde, die sich in Judäa, Galiläa und Samaria weiter ausbreitete, hatte nun Frieden und wuchs beständig. Die Gläubigen lebten in Ehrfurcht, hier, Die Leute leben Ehre vor dem Herrn und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Weil der Heilige Geist nicht aufhörte, auch nicht Christen, die Augen zu öffnen für Sünde, für Gerechtigkeit und für Gericht. Durch das Wirken des Heiligen Geistes vergrößerte sich die Gemeinde. Und das ist unser Traum, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken können und sehen, wie in Vorarlberg viele, viele Menschen zum Glauben kamen. Wie die Gemeinden in Vorarlberg, die verschiedenste Gemeinden aufgeblüht sind. Wie auch wir als Äffige aufblühen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, weil er ständig uns und anderen Menschen die Augen öffnet für Sünde, für Gerechtigkeit und für Gericht. Als ich die Predigt vorbereitete, stand ich vor einer schwierigen Entscheidung, nämlich der zweite Teil, dass der Heilige Geist der Beistand ist, der uns in alle Wahrheit leitet, zukünftige Dinge offenbart und Jesus verherrlicht, ist ebenfalls absolut genial. Aber jetzt mein Problem, wenn ich jetzt darauf eingehe, dann wird die Predigt sehr, sehr lange. Und ich entschloss mich, diese drei Themen zu überspringen, aber ich habe im Skript einige Anregungen. Zum Beispiel die erste Eigenschaft, er leitet uns in alle Wahrheit. Wieso leitet er uns nicht in alle Liebe? Oder bei der zweiten Eigenschaft, er offenbart uns zukünftige Dinge. Das sagte Jesus, als er noch auf die Erde war. Nachher kam die größte Offenbarung überhaupt. Wir haben in der Bibel ein ganzes Buch darüber, das Buch der Offenbarung. Weshalb hat das nicht der Heilige Geist gegeben? Er hat es nicht mal übergeben, das wird explizit gesagt, dass das ein Engel überbrachte. Ja, was meint denn da Jesus damit, als er das sagte, jetzt hier in diesem Text? Verstehen wir da vielleicht einiges falsch? Oder dass der Heilige Geist Jesus verherrlichen wird? Werden wir vielleicht deshalb nirgends in der Bibel aufgefordert, zum Heiligen Geist zu beten, weil er das gar nicht möchte, weil er dauernd Jesus verherrlichen will und nicht sich? Aber eben, ich überspringe jetzt das, ich möchte Mut machen im Skript weiter, oder nicht nur im Skript, das Skript gebe ich nicht nur ganz kurz, aber einfach weiter zu studieren, weil es ist das Auspacken des Geschenkes, was Leopold sagte. Das Geschenk haben wir, aber wir sollen immer wieder auspacken und staunen, was da alles uns geschenkt worden ist. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, was Jesus am Schluss sagt, was unsere Aufgabe ist, nämlich zu bitten. Es wird ganz viel gesagt, was der Heilige Geist macht, 6 Bereiche. Und dann sagt Jesus 2-mal, und jetzt euer Job, bittet. Doris und ich beten jeden Morgen zusammen, dass wir bereit sind, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Ich war am Arbeiten, als mir eine Person in den Sinn kam, von der ich den Eindruck hatte, dass ich anrufen soll. Okay, ich rief an, sie nahm nicht ab, dachte ich, ja okay, arbeitete weiter. Und dann rief die Person etwas später zurück und ich sagte, ja, ich hatte das Gefühl, dass ich die anrufen soll. Und jetzt müsst ihr mal hören, die Person schilderte, dass sie in so großer Not war, auf den Knien war und Gott zu Jesus flehte, dass er helfen soll, dass sie noch den Gedanken hatte, mir, den Daniel, anzurufen, aber dachte, der hat eh so viel zu tun, es nicht machte, weiter betete, dann aufstand und als sie in einen anderen Raum ging, das Handy nahm, sah sie Anruf von Daniel. Ich dachte, das ist einfach genial. Und vor 3 Wochen war ich mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg und merkte, dass ich einem Mann, der im Garten etwas machte, ein Kompliment machen sollte. Das war dann nicht so schwierig. Und er freute sich brutal. Ich weiß nicht, ob er überhaupt nie Komplimente bekommt. Auf jeden Fall strahlte er. Aber schwieriger war es etwas spät, als ich auch mit dem Rad unterwegs war und merkte, boah, ich sollte dieser Person, oder ich hatte den Eindruck einfach, ich sollte dieser Person so ein Johannesevangelium geben. Und zuerst fuhr ich mit dem Rad vorbei und dachte, nein, das kehrte zurück, hoffte, dass die Person nicht mehr da ist, aber sie war noch da. Und sie schien sogar erfreut über das Evangelium. Kürzlich ärgerte ich mich, weil ich nicht gehorsam war. Eine Person, die aus der weiteren Nachbarschaft war oder ist, spazierte bei uns vorbei. Ich war in der Werkstatt am Arbeiten und ich spürte, ich gehe auf die Person zu, frage, wie es ihr geht. Und was machte ich? Ich schaute weg und arbeitete weiter. Aber das hat mich so genervt, es tat einfach weh. Unsere Selina zog Anfang Jahr nach Rostock und begann ihre Ausbildung als Physiotherapeutin. Und es stellte sich heraus, dass sie als Schweizerin in Deutschland kaum finanzielle Unterstützung bekommt vom Staat. Die Schule ist relativ teuer, dann kommt natürlich Essen und alles dazu, Wohnung. Und Selina hat zwar einiges gespart und sie putzt neben dem Studium, aber mit diesen 12 Euro, die sie in der Stunde verdient, ja, das reicht natürlich auch nicht so weit. Auch was Doris und ich geben können, reicht nicht aus. Und dann beten wir einfach, dass Gott eingreift. Und einmal saß ich am Küchentisch, da kam mir plötzlich eine Frau in den Sinn, mit der ich zusammen die eine Teestube leitete. Aber das war vor 40 Jahren. Und die letzten 30 Jahre hatten wir kaum Kontakt. Sie kam mir in den Sinn, weil sie auch Physiotherapeutin war und in Guinea arbeitete. Sie betrieb da eine Physiotherapie und kombinierte das, erzählte einfach, also half diesen Menschen, diesen Afrikanern und erzählte auch von Jesus, vom Evangelium. Okay, die Person kam mir in den Sinn und rief ich ihr an und erzählte von Selina und von ihrem Wunsch, dass sie eigentlich genau das Ähnliche tun will wie sie. Und ich fragte sie, ob sie Selina finanziell unterstützen könnte. Sie sagte, ja, ich habe selber wenig Geld. Und was mich auch brutal freut, sie sagte, ich gebe brutal viel in die Mission, das gebe ich schon. Aber sie überlegte sich. Etwas später, also 2 Wochen später, rief sie an. Ich dachte, sie ist eh schon gegessen, aber sie rief dann an. Und was sie erzählte, war total, hat mich so beeindruckt. Sie sagte, damals in Guinea habe ich ja immer Einheimische ausgebildet, auch als Physiotherapeuten. Und einem dieser Nachwuchstalente bot ich an, eine Ausbildung als Physiotherapeut zu bezahlen, wenn er so eine Ausbildung machen wollte. Aber durch gewisse Umstände machte er dann das nicht und so war das dann überflüssig. Und jetzt sagte diese ehemalige Missionarin, ja, damals wollte ich eine Ausbildung bezahlen, konnte es nicht. Ja, jetzt finanziere ich einfach bei Selina etwas mit. Und was mich begeistert war, jetzt sitze ich in Lauterach, mir kommt eine Schweizerin in den Sinn, die da in der Schweiz wohnt. Und diese erzählt irgendwie ihre Geschichte aus Guinea. Und ich weiß nicht, was mich mehr freut. Dieses Erlebnis mit Gott oder die Finanzen, dass Selina da Unterstützung hat. Oder dass diese Missionarin ein neues Werk tut, wo sie in Ewigkeit lang davon profitieren wird, weil Gott es ihr belohnen wird. Es ist so genial, wenn uns der Heilige Geist leitet. Ich bin immer vorsichtig, sage, ja, der Heilige Geist hat mir gezeigt, vor allem wenn es andere Leute betrifft. Aus Respekt vor Gott, weil Gott sagt, unser Herz ist trügerisch. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich Ich kann mich immer täuschen. Deshalb bin ich da ganz vorsichtig. Aber für mich selber nehme ich das als Wirken des Heiligen Geistes. Und besondere Erlebnisse schreibe ich in ein Logbuch, weil sonst vergesse ich sie wieder. Ein Eintrag am 18.05., da wollte ich eigentlich einen Bibelvers nachschauen, dann springt mein Auge auf einen anderen Ort der Seite und der Vers, das war so für mich ein Reden Gottes, der muss ich aufschreiben, oder? Und diesen Vers inhalieren, oder? Weil das ist jetzt persönlich. Oder 25.05., nächster Eintrag, ich war entmutigt und dann machte ich etwas, was ich normalerweise nicht so mache. Ich sagte, jetzt tue ich einfach irgendwo die Bibel öffnen und rede du zu mir. Also normalerweise lese ich nicht so die Bibel, aber dann mache ich das. Und es kam so der Vers, besser hätte es nicht sein können. Ich holte Doris und sagte, hey, schau mal, was ich da gefunden habe oder was mir Jesus gezeigt hat. Und ich merke einfach, wenn ich es nicht aufschreibe, vergesse ich es wieder. Aber letzte Woche wirkte der Heilige Geist auch durch eure Gebete. Im letzten Gemeindegottesdienst sagte ich, dass ich im Blick auf den Herbst mir schon Sorgen mache und es eine Last ist. Und letzten Sonntag sah ich da in der Predigt von Raphael und der Heilige Geist hat so zu mir gesprochen und ich wurde wie so eine, die Last war weg, diese Freude da, ich kann es nicht erklären, ich kann es schon sagen jetzt mit welchem Vers und so weiter, aber ich glaube, das sind eure Gebete. Vielen Dank einfach auch, dass ihr da mitbetet. Ich fühle mich da nicht, diese Last ist weg, jetzt müssen wir unbedingt möglichst schnell einen Pastor haben. Es ist einfach eine Ruhe, eine Freude wieder da. Oft sind es kleine Dinge, durch die der Heilige Geist wirkt, nicht Spektakuläres, aber nicht weniger wichtig. Oft, ganz oft erlebe ich auch nichts Besonderes oder ich checke es nicht. Jetzt wiederholt Jesus x-mal im Evangelium, also in Kapitel 14 bis 16, dass wir in seinem Namen beten sollen. Also es geht nicht darum, dass wir am Schluss vom Gebet einfach noch sagen, okay, in deinem Namen Amen. Das können wir, aber da ist Tieferes gemeint. Es geht darin, dass wir in Übereinstimmung mit Jesu Ziele, mit seinem Wesen beten. Und mit dem Gedanken möchte ich aufhören. Jesus verließ die Erde und ging zum Vater. Und jetzt ließ er uns zurück. Für eine kurze Zeit, wenn wir die ganze Weltgeschichte überblicken, jetzt sind es ein paar Jährchen. Wir sind ein paar Jährchen dran, dann sind wir weg, dann kommen wieder andere. Dann sind sie die Stellvertreter Gottes auf Erden. Aber jetzt sind es wir. Und jetzt sagt Jesus, betet. Auch in meinem Namen, ihr als Vertreter von mir. Und da möchte ich aufhören. Ihr habt einen Flyer, eine Anregung vielleicht für die Woche. Meine Bitte im Namen des Chefs, im Sinn von, ich will beten im Namen Gottes. Und da hilft uns der Heilige Geist, richtig zu beten. Auch eben, dass er die Augen öffnet, dass er einfach in uns wirkt. Ich möchte beten. Ja, danke, Jesus Christus. Es ist so unfassbar. Mit jedem Wort, das ich hier sage, mache ich dich kleiner, als du bist. Und wir beten, dass du durch den Heiligen Geist in unserer Gemeinde so wehst, so wirkst, dass du nicht aufhörst, unsere Augen zu öffnen für unsere Sünden, dass wir nicht wegschauen. Aber dass du auch nicht aufhörst, unsere Augen zu öffnen für deine Gerechtigkeit, dass Jesus diese Gerechtigkeit für uns ist. Und dass du nicht aufhörst, uns die Augen zu öffnen, dass du, Jesus, der Sieger bist, der Satan besiegt ist. Und dass wir dir nicht im Wege stehen. Du wirst es sowieso tun, aber mach, dass wir nicht im Wege stehen, niemand von uns, sondern dass wir den Heiligen Geist wirken lassen in diesen zentralen Dingen. Wir bitten dich, dass du uns da leitest und dass du eben nicht aufgibst, auch wenn wir bockig sind, dass du einfach da weiterhilfst, weitermachst. Und wir danken dir für dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Amen. Ein passenderes Lied gibt es wahrscheinlich jetzt nicht in unserem Repertoire, weil wir werden jetzt auch nochmals aufstehen und miteinander singen, wer bittet, dem wird gegeben. Wer bittet, dem wird gegeben. Und wir beten im Namen des Chefs.